Die Musterung wird fortgeführt. Täglich bricht eine weitere Abteilung auf, wodurch die Anzahl derer, die auf den Pritschen liegen, mehr oder weniger konstant bleibt. Allmählich verstehen wir, was geschieht. Wir sind offenbar zu einer Durchgangsstation der Flucht geworden. Die Toten werden nicht mehr registriert. Wenn jemand feststellt, dass sein Nachbar sich nicht mehr regt, stößt er die Leiche einfach von der Pritsche. Nackte Leichname liegen tagelang in den Jauchebächen, so lange, bis es irgendeinen Grauen hierher verschlägt und er sie wegbringen lässt. Das nützt aber nicht viel. Eine halbe Stunde später sind bereits andere Leichname in den asigen Pfützen. Die Unsauberkeit nimmt unvorstellbare Ausmaße an. Der infektiöse Dreck bedeckt alles und jeden. Neben den menschlichen Ausscheidungen, die nicht beseitigt werden, wird die Luft durch den intensiven Leichengeruch unerträglich. Die Disziplin lockert sich, die Kapos kümmern sich einfach nicht mehr um uns. Sie sind mit sich beschäftigt. Balint kommt noch manchmal vorbei, aber auch er kann mir nicht mehr viel helfen. Er wird zu meiner einzigen Informationsquelle. 3 Kilometer von uns entfernt gibt es ein großes Frauenlager, das Balint in offizieller Angelegenheit jede Woche besucht. Die Frauen, besonders die Kapos, bewegen sich freier und erfahren dadurch mehr über die Außenwelt. Außerdem sind die SS-Frauen mitteilsamer. Einmal lassen sie Erno Brühl, der viele von ihnen persönlich kennt, sogar Brot schicken. Die Spende kam von einer Bekannten aus Subotica. Sie hat ihm ein ganzes Brot zukommen lassen, so betucht war sie. Brühl weinte vor Glück, weinte wie immer. Abgesehen von dem Nährwert, der an sich schon nicht verachtenswert ist, las er darin die Botschaft einer Frau, die Botschaft des Körpers. Danach sprach Brühl nur von ihnen, den Frauen, diesen rätselhaften Wundern,